Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Ja, bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast, denn dieser Podcast wird 5 Jahre alt. Und da muss man natürlich richtige Größen einladen. Bei mir ist ein ausgebildeter Mediziner, langjähriger Politiker und Senator und seit 2018 Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Bei mir ist Peter Tschentscher, Bürgermeister. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Ja, wir machen das immer so, ich sage immer Aufwärmübungen ganz am Anfang. 5 Fragen, die alle beantworten müssen. Sie brauchen keine Aufwärmübungen, Sie sind Profi genug, aber ist vielleicht auch ein bisschen ein Minenfeld für Sie, weil Sie müssen jetzt einen der 104 Stadtteile zu Ihrem Lieblingsstadtteil erklären. Welcher ist das? Doch, das können Sie.
Barmbek Nord, und fühle mich dort sehr wohl.
Was macht Barmbek Nord für Sie besonders aus?
Die Leute sind besonders bodenständig. Es ist also ein Stadtteil, der jetzt nicht besonders als
besonders attraktiv gilt. Aber ich finde es sehr angenehm dort. Und der Stadtteil hat sich auch entwickelt. Das heißt, es ist nicht mehr so dieses Langweiler-Image, glaube ich, sondern es gibt dort wirklich eine interessante Mischung aus Wohnquartieren. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Kneipen und Gastronomieangebote. Es gibt eigentlich alles, was man so zum Leben braucht. Und zwar für alle Generationen, für die Senioren, genauso wie für junge Familien. Also ein sehr attraktiver, gemischter Stadtteil. Und die Leute sind wirklich sehr Barmbek, typisch uneitel, bodenständig, sehr freundlich.
Und sehr sozialdemokratisch. Ich erinnere mich, als ich in Barmbek noch wohnte, Ende der 90er Jahre, gab es Aufkleber aus dem Wahlkampf von Helmut Schmidt von 1980, die keiner entfernt hatte.
Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich so.
Ist jetzt auch 20 Jahre her. Aber
wenn man der Hamburger SPD so in den Stadtteilen vergleicht, dann gehört Barmbek Nord noch mit zu den stärkeren Stadtteilen.
Gibt es eine Lieblingsstadt, die Sie haben, abgesehen von Hamburg? Wir können auch Oldenburg sagen oder Bremen, wo Sie aufgewachsen sind.
Ich habe ganz gezielt ja nach meiner Jugendzeit und der zivilen Zeit den Weg nach Hamburg gesucht. Ich fand Hamburg schon vorher sehr interessant, spannend, inspirierend und habe die Entscheidung nicht bereut, sondern ich bin immer hier geblieben und es ist auch für mich klar, dass das meine Heimatstadt ist.
Also schon als Oldenburger war Ihnen klar, nach dem Abi am...
Ich schon als Kind, meine Eltern dann mal hier Harbecks Tierpark gewesen oder zu Bekannten meiner Eltern zu Besuch und war schon immer fasziniert von der Größe und auch von dem Flair, den Hamburg versprüht. Ist ja spürbar auch für Gäste, wenn man einmal hier ist, die Weite der Straßen, die man spürt ja so ein bisschen das Internationale auch, dann der Hafen, das ist also schon ein Mix, der, glaube ich, alle ergreift, die zum ersten Mal hier sind. Und das hat bei mir schon in früh begonnen.
Gibt es da so einen Hamburg-Moment, an den Sie sich erinnern? Also vielleicht wirklich durchs Tor zu gehen bei Hagenbeck oder zum ersten Mal auf den Hafen zu schauen?
Als ich mein Studium begonnen habe.
Der erste Tag des Studiums. Da bin ich also damals mit ich hatte so eine Ente, hieß das, in 2CV. Und da habe ich mich auf die große, weite Welt aufgemacht und habe dann irgendwo in der Martini-Straße damals einen Parkplatz gesucht und gefunden. Und da bin ich zur ersten, ich weiß nicht, das war so eine Erstvorlesung für die neue Semester. Und sozusagen der erste Tag in einem neuen Lebensabschnitt. Das Studium ist ja für jemand, der vom Abitur und Zivildienst dann sozusagen ins Studium geht, ein ganz markanter Punkt. Es ist ja nicht nur eine neue Tätigkeit, sondern ein neuer Lebensabschnitt, der aber für mich eben verbunden war mit dem Umzug nach Hamburg. Und das habe ich bis heute in Erinnerung.
Gibt es ein Lieblingsgebäude für Sie hier in Hamburg?
Na, das Rathaus zum Beispiel. Das ist ja ein historisches Gebäude. Es ist sehr schön. Es ist auch, wenn man sich in diesem Gebäude aufhält, angenehm. Es ist ja ein angenehmes Raumklima. Im Winter ist es nicht ganz so kalt, die dicken Mauern halten ein bisschen die Wärme und im Sommer ist es auch kühl, also auch im höchsten Sommer hat dieses Gemäuer noch so eine etwas kühlere Atmosphäre, ohne dass es jetzt wirklich klimatisiert wird. Und insofern ist es ein angenehmes Raumklima, aber es ist natürlich vor allem die Historie, die in den Mauern steckt. Das heißt, man spürt ja in jedem Raum, dass das ein Stück auch Hamburger Geschichte ist, die sich dort quasi verewigt. Und das finde ich eine sehr schöne Mischung. Und nebenbei ist es mein Arbeitsplatz, ein sehr angenehmer Arbeitsplatz, aber auch ein interessanter Ort,
weil dort ja quasi das Zentrum der Politik und damit auch ein Stück weit ein Zentrum für das öffentliche Leben sich befindet. Und das alles zusammen führt dazu, dass ich sagen würde, das Rathaus ist wirklich das schönste, interessanteste Gebäude in Hamburg. Aber auf Platz 2 kommt natürlich dann die Elbphilharmonie und viele andere interessante und schöne Gebäude Hamburgs.
Über der Elbtower reden wir gleich noch. Sie dürfen erstmal Ihren Lieblingsort, Ihren Lieblingsplatz verraten.
Also da sage ich immer, dass das auch was mit meiner früheren Jugendzeit zu tun hat. Das ist die Außenalster. Dort habe ich viel Zeit verbracht, weil ich am Mühlenkamp gewohnt habe. Da konnte ich dann mit dem Fahrrad quasi Richtung Eppendorf zum UKE fahren. Und da war mein Weg schon so an der Bellevue und an der Kruchkoppelbrücke vorbei. Und das war auch immer dann der Moment, wo ich dann im Sommer zum Beispiel einfach mal angehalten bin und habe mich da auf die Bank gesetzt, was gelesen oder Musik gehört. Früher gab es, glaube ich, diese Walkmans, die hatte ich auch, so ein
Sony Walkman.
Sowas ähnliches wie ein iPhone, aber genau. Damalige Technik.
Für die jüngeren Zuhörer machen wir einen Kasten und erklären dann, was das ist. Ja.
Dann müssen wir mal eine kleine Erkläreinheit dazu packen. Aber auch zum Beispiel im Sommer einfach zum, heute würde man sagen, zum Chain, habe ich dort quasi so an der Außenalster auch im Sommer gelegen und so konnte ja auch im Stadtpark in der Sonne liegen, aber das war auch an der Außenalster wirklich für mich das quasi so einer der schönsten und interessantesten Orte, weil man Hamburg ein Stück weit sieht auch durch diese große Außenalster, der Blick dann auf die innere Stadt, das alles ist schon ganz faszinierend. Eine Stadt am Wasser hat immer was Faszinierendes, deswegen ist ja auch das Elbufer so interessant, weil Stadt ans Wasser rückt. Und deswegen ist für mich auch von der Biografie her die Außenalster der interessanteste und schönste Ort.
Wollen Sie nie mal ins Wasser springen und ein paar Schwimmzüge machen?
Ja, das war damals gar nicht so denkbar, weil in den ersten Jahren, als ich in Hamburg war, war es nicht sauber. Also man konnte weder in der Alster noch in der Elbe baden. Mittlerweile ist die Alster ja sehr sauber geworden. Es hat ja mittlerweile Badewasserqualität. Trotzdem haben wir ja keine richtige Strandsituation dort. Deswegen ist ja eine Überlegung, ob wir so etwas herstellen könnten an einem geeigneten Ort. Das ist nicht ganz so leicht. Man muss dann ja auch darauf achten, dass nichts passiert. Und deswegen ist die Elbe ja auch ein Fluss, der sehr schön ist, aber der nicht zum Baden geeignet ist. Das muss man ja immer wieder erwähnen, weil ich sage mal so den Schulkindern, ihr müsst euch vorstellen, an der Autobahn spielt man auch nicht. Das ist einfach zu gefährlich. Und so ist die Elbe eigentlich eine Autobahn oder eine Riesenwasserstraße für die größten Containerschiffe. Das ist kein Ort, an dem man so am Rand so ein bisschen planschen darf, sondern das ist richtig gefährlich und deswegen stehen ja auch überall Warnhinweise.
Sie haben jetzt geschickt auf die Elbe übergeleitet. Wenn ich so aus dem Senat meine Ohren spitze, höre ich schon, dass man ernsthaft prüft, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel auf Badeschiffen in der Alster zu baden.
Ja, in der Alster ist das eine Prüfung. Das ist natürlich auch irgendwie eine schöne Vorstellung. Ganz früher ist da auch mal von Herrn von Beuys, glaube ich, mal so eine Idee eines Schwimmbads in der Außenalster formuliert worden. Das darf man aber nicht unterschätzen. Das ist natürlich dann mit ganz vielen anderen Nutzungen im Konflikt. Die Leute wollen ja auch weiterhin auf der Alster segeln, rudern. Das ist also gar nicht so leicht zu sagen, in so einer Situation zwischen den Alsterdampfern baue ich noch ein kleines Schwimmbecken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man wirklich nochmal überlegt, ob man irgendwo Badestellen einrichtet. Man muss auch das sehr genau prüfen. Die Uferbestände zum Beispiel sind ja auch ökologisch relevant. Die Biodiversität braucht ja auch eine Chance. Aber das ist durchaus eine Überlegung, eine Prüfung, die derzeit läuft. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt, aber das fänden bestimmt sehr viele Bürgerinnen und Bürger schön.
Sie auch.
Ich glaube, wenn es eine praktische Lösung gibt, die auch finanzierbar und die tragbar ist, muss ja überlegen, da muss dann ja auch irgendwie eine Unterhaltung stattfinden. Vielleicht müsste jemand überwachen, ob dort im Sommer dann auch niemand zu Schaden kommt, als wenn es eine Art Badestelle ist. Das muss man alles sorgfältig vorher prüfen. Aber wie gesagt, erstmal ist es interessant. Es gibt ja auch in anderen großen Städten so etwas, in Wien, in Paris,
in Oslo, Magen, also, Berlin.
Kleine Areale eingerichtet. Vielleicht geht es auch an der Alster.
Die letzte Frage dieser 5 Fragen ist einfach oder schnell zu beantworten. Welches Haus würden Sie abreißen?
Also das kann ich jetzt so außen schon nicht sagen. Wir sind ja froh über jeden Wohnraum, den es gibt. Wir sind froh über Gewerbeflächen, die ja alle gebraucht werden.
Aber natürlich gibt es immer mal wieder Szenen der Situation, da wird etwas umgenutzt, wird auch Neugebauung gemacht. Und dann gehört dazu, dass man das alte, den Altbestand abreißt. Das machen wir nur in den Fällen, in denen es gute Gründe gibt. Manchmal will man ja auch die alte Substanz erhalten wegen der sogenannten grauen Energie, die da drin steckt. Und wenn man etwas umnutzen kann, umbauen kann, sollte man es auch machen, hat auch manchmal richtig Flair.
Aber da, wo es nicht sinnvoll ist oder wo es nicht geht, muss man halt an die alte Substanz ran.
Fällt Ihnen da irgendwie ein konkretes Beispiel ein, wo Sie sagen, gut, dass das weg ist?
Unterschiedlichste Regel bei mir gerade in der Fußbilder Straße ist zum Beispiel eine
eingeschossige Ladenpassage jetzt abgerissen worden, weil das eine alte Baulücke war. Da hat nach im Zweiten Weltkrieg ist dann eine Bombe reingefallen und seitdem war das nur so eine eingeschossige Eckbebauung. Und jetzt entstehen da, Gott sei Dank, viele Wohnungen. Und zwar nicht nur eingeschossig, da kommt dann wieder eine neue Ladenzeile rein, aber darüber dann 3-4 Geschosse wohnen. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Verdichtung, die man machen kann. Barmbek Nord, wie gesagt, mein Stadtteil, da ist in den letzten Jahren unendlich viel zusätzlich gebaut worden. Da hat man eben diese Baulücken geschlossen. Am Barmbeker Bahnhof ist mehr gebaut worden, richtig auch in die Höhe. Und wenn es fertig ist, spürt man eigentlich, dass diese engere Bebauung gar nicht unattraktiv ist, sondern ist es schöner geworden in Barmbek, lebenswerter. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, jetzt dort tatsächlich zu wohnen. Für diejenigen, die schon länger da waren, ist das ganz gut, weil sich dadurch auch die ganze, soziale und gewerbliche Infrastruktur verbessert hat. Es gibt heute gerade im nördlichen Bereich der Fußbittler Straße, gibt es Läden, die sich vor 30 Jahren da gar nicht gehalten hätten und hat richtig ein Problem gehabt. Je nördlicher man in der Fußbittler Straße geguckt hat, umso schlechter war auch das Stadtbild. Und mit attraktiveren Wohnquartieren gegenüber zum Beispiel des ehemaligen Geländes Acker Barmbeks ist sehr attraktiv umgenutzt, umgebaut worden, sind jetzt auch wieder richtig, man hat schon fast das Gefühl, Gentrifizierungsaktivitäten. Das heißt, da haben schon angestammte Anwohnerschaft das Problem, dass sie vielleicht irgendwann verdrängt werden. Das wollen wir ja auch nicht. Aber man sieht am Stadtteil Barmbek Nord, dass man eine Stadtentwicklung machen kann, die auch wenn sie auf einem absteigenden Ast ist, dass man sie umdrehen kann und dass das Gesamtquartier attraktiver, grüner, durchmischter und eben auch von der Nahversorgung her besser wird.
Jetzt kommen wir mal zu den großen, großen strategischen Entwicklungen. Wenn man so ein bisschen in der Vergangenheit schaut, hat ja jeder Bürgermeister in seiner Amtszeit die Stadt geprägt. Henning Foscherau als quasi Entwickler der Hafen City, Ortwin Runde, der den Sprung über die Elbe angegangen ist, auch mit der Gartenschau. Ole von Beust, das Leitbild der wachsenden Stadt, die Elbphilharmonie. Olaf Scholz, der die Elbphilharmonie dann fertig gebaut hat, den Grasbrook zur Stadtentwicklung freigemacht hat und den Elbtower quasi ersonnen hat. Wofür soll denn mal die Amtszeit von Peter Tschentscher stehen?
Das werden dann irgendwann künftige Generationen überlegen oder Journalisten dann zuschreiben. Aber ich kann schon sagen, dass in den letzten 8 Jahren, seit ich Bürgermeister bin, natürlich viele Projekte vorangekommen sind. Wir haben zum Beispiel die entwickelnde Science City auf sehr praktische Füße gestellt. Die Grasbrook-Entwicklung, die ist tatsächlich jetzt in den letzten Jahren entstanden als Erweiterung oder als Fortführung des Gedankens der Hafen City. Mit anderen Worten, es sind große Schritte jetzt auch in der Stadtentwicklung in den letzten Jahren gemacht worden und die stehen dann auch für diese Zeit. Im Grunde ist das aber etwas, was sich wirklich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Wir haben ja zum Beispiel die Grundidee der Hafen City damals in der Zeit von Henning Foscherau erlebt. Aber dann haben natürlich konsequent die Senate über mehrere Amtsperioden von Bürgermeistern hinweg diese Hafen City weiterentwickelt und immer auch wieder neue Ideen eingebracht. Wir zum Beispiel haben jetzt vor kurzem ja gesagt, ein ganz besonderes Projekt könnte sein, dass man eben neben der Elbphilharmonie auf dem Grundstück am Barkenhöft auch noch eine neue Oper baut. Das ist ja eine zusätzliche Idee.
Ich hörte davon, ja.
Und das alles ist ja jetzt von Herrn Foscherau vor vielen Jahrzehnten ja gar nicht so überlegt gewesen im Einzelnen. Und trotzdem kann man auf solche Entwicklungen dann auch immer wieder neue Ideen und neue Impulse aufsetzen. Und so bin ich sicher, wir planen jetzt den Grasbrook. Wir planen die Science City Bahnfeld. Aber da wird es in den nächsten Jahren auch immer wieder noch neue Impulse und neue Ideen gehen, wie man dem Ganzen einen bestimmten Spin nochmal gibt. Insbesondere haben wir ja vor, die Science City Bahnfeld zum Olympischen Dorf zu machen für die Zeit der Olympischen Sommerspiele dann, wenn wir die entsprechende Entscheidung dafür bekommen.
Das finde ich übrigens interessant, weil Sie gerade die Science City ansprechen. Ich erinnere mich da gut, wir waren ja zusammen in Japan und da haben Sie, glaube ich, in Kobe auch die Science City vorgestellt. Und das Interessante war, dass manche in der Delegation der Hamburger ganz große Ohren bekamen, weil die vorher gar nicht so mitbekommen hatten, was eigentlich die Stadt da plant. Ist das so ein Projekt, was noch gar nicht in den Köpfen der Leute ausreichend drin ist?
Das ist jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt so gewesen. Wir haben im Hinterkopf gehabt, so etwas wie eine Science City, weil wir gesagt haben, es gibt auch in anderen erfolgreichen Metropolen Wissenschaftszentren, die mehr sind als nur Wissenschaft, in die auch Wohnen und normale Stadtentwicklung eingegangen ist. Und wenn man sich das so weltweit ansieht, dann sieht man gerade, dass Wissenschaft sehr davon profitiert, dass es eben nicht nur irgendwo eine Universitätscampus gibt, sondern dass das durchaus ein Ort ist, an dem dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Lust haben, sich aufzuhalten und vielleicht auch in der Nähe zu leben. Und deswegen sind solche Quartiere, die Wissenschaft und Stadt zusammenführen, gut für die Wissenschaft, aber auch attraktiv für die Stadtentwicklung. Das war die Idee, wo kann man sowas machen, war die Frage. Und da haben wir dann natürlich auf das DESI-Gelände geblickt, weil das wirklich eine grundlagenwissenschaftliche Einrichtung ist, die schon sehr etabliert ist. Und haben gesagt, dort könnte man in Zusammenhang mit DESI eine Science City, also mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen, aber eben auch mit Stadt kombinieren. Und so ist die Science City-Idee quasi entstanden und dann immer weiter ausgearbeitet worden. Ich erinnere mich an den ersten Masterplan, der dann veröffentlicht wurde mit Oberbaudirektor und verschiedenen Senatsbehörden. Und ich als Bürgermeister habe auch natürlich teilgenommen und gesagt, so stellen wir uns diese Science City-Entwicklung vor. Die wird jetzt immer weiter konkretisiert. Es gibt jetzt mittlerweile schon die ersten Gebäude, die ja gebaut werden. Aber es wird noch viele weitere Entwicklungsschritte geben und es wird immer konkreter dann umgesetzt. So wie das in der Hafen City auch war. Eine Ausgangsidee wird über Jahre und Jahrzehnte wirklich dann ausgearbeitet.
Wenn jetzt die Olympischen Spiele kommen, ist das eine Chance zur Beschleunigung oder gerät da auch dieser ursprüngliche Gedanke in den Hintergrund, weil Sport quasi in den Vordergrund gerät?
Nein, die Science City würde durch eine solche Erweiterung eines olympischen, also diese Idee eines olympischen Dorfes richtig an Rückenwind bekommen, weil das natürlich hochattraktiv ist. Wissenschaft ist international, olympische Spiele sind auch international. Und insofern passt das sehr gut. Die olympische Idee passt gut zur Wissenschaft und die Wissenschaft gehört und passt gut zur Internationalität dieses olympischen Wettbewerbs. Und insofern passt das erstmal von den Grundgedanken sehr gut zusammen. Beides sind Disziplinen, die auf Internationalität beruhen und wo die Jugend gebraucht wird, sowohl im Sport wie eben auch in der Wissenschaft, sind wir an den smarten Köpfen interessiert. Also wir würden quasi die Jugend dieser Welt erst zu den Olympischen Spielen in Hamburg begrüßen und danach können sie dann gleich weiter studieren und Wissenschaft betreiben. Das passt sehr gut zusammen und es passt eben auch von der Entwicklungszeit her. Wir würden quasi mit der Science City Entwicklung zu den Olympischen Spielen so weit sein, dass man auch wirklich Gebäude schon hätte, die man dann für eine gewisse Zeit als olympisches Dorf nutzen kann und hinterher dann als regulären Wohnraum. Und insofern ist das quasi eine Synergie und alles, was mit Olympia zusammenhängt, bringt der Stadtentwicklung Rückenwind und auch ein Stück weit Verbindlichkeit. Das beschreiben die olympischen Städte, die das selbst erfahren haben, Paris zum Beispiel. Vieles von dem, was mit den Olympischen Spielen umgesetzt wurde, war auch ohne Olympische Spiele geplant. Aber dadurch ist Verwirklichkeit da reingekommen, auch nationale Unterstützung. So hat zum Beispiel Paris die Seine gesäubert und zu einem Badegewässer weiterentwickelt. Das wäre ohne Olympische Spiele auch möglich gewesen. Aber man hätte es nicht in diesem Zeitablauf mit dieser beschleunigten und auch mit dieser breiten Unterstützung der Nationalregierung und der ganzen Metropole-Region hinbekommen. Und deswegen sagt die Pariser Politik, zum Beispiel die Bürgermeisterin und der für die Olympischen Spiele zuständige Vizebürgermeister, Olympia ist eine Beschleunigung und eine Bekräftigung der Dinge, die eine Stadt ohnehin vorhat. Und genau so sehe ich das für Hamburg auch.
Nur bevor wir die Spiele bekommen, müssen wir erstmal die Hamburgerinnen und Hamburger überzeugen. Und mein Eindruck ist ein bisschen, derzeit ist der Funke noch nicht übergesprungen.
Deswegen starten wir genau übermorgen eine Informations-, aber auch eine Image-Kampagne. Wir wollen ja gerade diesen Funken zünden und auch
einerseits rational Bedenken ausräumen. Viele haben ja das Gefühl, das überfordert uns von den ganzen Kosten und von den Investitionen. Das können wir als Einwand wirklich ausräumen. Wir können uns solche Olympischen Spiele erlauben, weil wir ein Konzept haben, das eben gerade die Spiele integriert in die bestehende Stadt. Und da, wo es neue Entwicklungen gibt, haben wir die ohnehin vor. Wir wollen ja zum Beispiel die U5 ohnehin bauen. Wenn wir aber sagen, die Olympischen Spiele sind 2040 in Hamburg, dann werden wir natürlich bis zu diesem Zeitpunkt auch alle Unterstützung der Bundesregierung bekommen, diese U5 dann wirklich fertig zu haben.
Also sie kommt schneller. Wenn die Spiele kommen, kommt sie schneller.
Ja, sie kommt dann, also wir haben jetzt vor,
es kommt 50.
fertig zu sein mit der U-Bahn. Aber natürlich brauchen wir in vielen Planungsabschnitten immer wieder die Unterstützung und die Mitwirkung zum Beispiel der Bundesregierung. Wir haben ja das Konzept und das ist Vereinbarung, dass solche U-Bahn-Projekte von der Bundesregierung bezuschusst werden. Und natürlich würde man mit den Olympischen Spielen sagen, na, das geht jetzt aber auch vor allen anderen Projekten, weil Olympische Spiele angesagt sind. Da will sich ja ganz Deutschland dann nicht blamieren. Mit anderen Worten, die Dinge, die ohnehin geplant sind, und das sind die großen Verkehrsprojekte, das sind natürlich auch die großen Bahnprojekte, der Neubau und Umbau von Bahnhöfen, die ganzen Schienenthemen, die eine Rolle spielen. Wir haben heute gerade veröffentlicht, dass es jetzt diese zwei zusätzlichen Gleise über die Elbe geben wird. All das sind natürlich Themen, die haben wir gar nicht allein in der Hand. Die muss die Deutsche Bahn umsetzen oder die muss Bundesregierung mit der Stadt gemeinsam umsetzen. Und die beste Garantie dafür, dass das auch alles passiert und auch im Zeitplan passiert und nicht plötzlich durch andere Regionen, die auch Prioritäten haben, overruled wird, das alles ist die beste Garantie, wenn wir sagen, wir machen ein Commitment. Wir organisieren die Olympischen Spiele in Hamburg. Die Bundesregierung ist mit dabei. Das hat sich schon erklärt. Wenn Olympische Spiele kommen, wird sie ihren Beitrag leisten, dass das dann auch gute Spiele werden. Auch finanziell wird sie sich beteiligen. Und das ist der Rückenwind, den ich mir für Hamburg jetzt erhoffe.
München hat vorgelegt in der Befragung. Fast 2/3 sind dafür. Was erwarten Sie, werden die Hamburger sagen?
Ja, ich sage, die Hamburgerinnen und Hamburger müssen überlegen, warum sind die Münchner denn so dafür?
Weil die wissen, was das bringt.
Weil sie wissen das auch als historische Erfahrung der Stadt, welchen Rückenwind das gibt und wie das die Stadt attraktiver macht. Und genau das bitte ich alle zu bedenken, dass die Münchner Bürgerinnen und Bürger ja wissen, worauf sie sich einlassen. Sie haben ja schon mal Olympische Spiele erlebt und sagen, ja, wir wollen es ein zweites Mal. Das sagen übrigens auch die Menschen in Seoul. Der Bürgermeister von Seoul, in Südkorea, hat gesagt, wir wollen ein zweites Mal Olympische Spiele. Wir haben die Erfahrung gemacht, wie uns das als Stadt vorangebracht hat. Und deswegen sage ich allen, die an Hamburg denken und diese Stadt so mögen, wie ich sie mag oder wie viele sie auch mögen und voranbringen wollen, Olympische Spiele sind genau das Richtige, um diesem Ziel näher zu kommen, dass sich Hamburg modernisiert, dass es lebenswerter, nachhaltiger wird und dass dafür eben auch nationale Unterstützung entsteht.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück, wenn Sie als Bürgermeister andere Bürgermeister empfangen. Sagen die dann, wir würden uns gerne mal die Hafen City angucken? Ist das so quasi das erste Ziel oder sind das manchmal ganz andere Ziele, die da auf der Wunschliste stehen?
Ja, viele Bürgermeister, die Hamburg besuchen, fragen mich schon so, was ist denn das Interessante, was empfehlen Sie denn mal anzusehen? Und wir machen so etwas ja ganz strukturiert. Wir haben wir nennen es ein Trilog, das ist also ein Dialog zwischen drei Städten, Hamburg, Wien und Zürich. Und der Wiener Bürgermeister, der nun schon sehr oft in Hamburg war, hat immer mal wieder einen neuen Wunsch und sagt, ja, das hatte ich jetzt gehört, das möchte ich mir gerne mal angucken. So hat er sich zum Beispiel mit mir gemeinsam mal angeguckt, wie wir den Hauptbahnhof sicherer machen. Das fand er natürlich interessant. Wir haben gemeinsam mit der Bürgermeisterin von Zürich, Kubing Mauch, uns zum Beispiel die Autobahndeckel angeguckt. Das fanden auch beide Metropolenbürgermeisterinnen und Bürgermeister hochinteressant, dass wir sagen, wir machen unsere Stadt leistungsfähiger im Verkehr. Wir haben den Ausbau der A7, aber wir haben diese Deckelprojekte. Das heißt, wir machen die Stadt leistungsfähiger und zugleich attraktiver, indem wir große Teile dieser erweiterten A7 mit Deckeln überbauen und dadurch neue Grünflächen, neue Wohngebiete, neue Parks und per Kleingartenflächen schaffen. Das fanden sowohl Corinne Mauch wie auch Michael Ludwig hochinteressant. Und das sind so Themen, die stehen jetzt nicht in der Zeitung, aber die machen uns Stadt schon bemerkenswert in der Stadtentwicklung. Und da habe ich durchaus bei beiden dann gehört, davon haben wir, das möchten wir einfach gerne mal vor Ort sehen.
Und während dieser Besuche oder während dieser Trilog-Veranstaltung diskutieren wir natürlich im Hintergrund dann, wie es dazu gekommen ist, wie vielleicht die jeweils anderen Städte auch solche Projekte umsetzen können.
Und wie schaut der Wiener Kollege auf den Elbtower, den Jürgen Benko uns hier quasi hinterlassen hat?
Und ich kenne ja auch Projekte in Wien, die in
nicht ganz so hoch.
Nein, aber fast alle europäischen Städte haben ja Themen gehabt. Diese Signa-Gruppe war ja in Deutschland an verschiedensten Stellen, in Berlin, in München, überall aktiv. Und auch dort sind ja diese ganzen Benko-Projekte, diese ganzen Signa-Projekte gecrashed. Wir sind diejenigen, die sehr schnell alle die offenen Baustellen bereinigt haben. Es ist jetzt eigentlich in Anführungsstrichen nur noch der Elbtower, für den wir eine Lösung brauchen. Und das kennen Michael Ludwig und der Bürgermeister von München, die Bürgermeisterin früher, also vor, oder jetzige Bürgermeister Herr Wegner, kennen diese Benko-Baustellen auch in Berlin. Und insofern arbeiten alle daran, dass die Stadtentwicklung trotzdem über diese eher skandalösen Entwicklungen hinaus sich gut entwickelt. Und wir haben in Hamburg wirklich die meisten Baustellen jetzt unter Dach und Fach. Die sind also entweder sind die Grundstücke neu verkauft oder es gibt eine neue Entwicklung auf diesen Grundstücken. Und beim Elbtower arbeiten wir ja auch an einer Lösung, an der die privaten Investoren, die neuen Investoren ja auch interessiert sind. Denn es gibt durchaus Interesse an einem solchen signifikanten Gebäude, unabhängig von Herrn Benko. Der hat sich diese Idee ja gar nicht ausgedacht. Der ist nur aufgesprungen, hat ein Angebot abgegeben damals und hat eine Architektur letztlich versprochen umzusetzen, die nach wie vor gilt. Das ist ja etwas, das wir uns jetzt nicht als Immobilienprojekt primär überlegt haben, sondern das war Teil der Stadtentwicklung. Wir wollten die Hafen City an den Elbbrücken mit einem markanten Gebäude zum Abschluss bringen, wie man das nennt.
Also so war die Idee.
So war die Idee. Und das hatte zunächst mal mit Herrn Benko gar nichts zu tun. Aber in dem öffentlichen Teilnahmewettbewerb, das mussten wir ja europaweit diskriminierungsfrei quasi ausschreiben, das Projekt, hat sich dann in einer Kommission, in einer Expertenkommission, diese Bebauung, dieser Tower mit dem Investor Benko als das beste Angebot herausgestellt. Dass es dann einige Jahre später gescheitert ist, als Finanzierungsmodell, hat was damit zu tun, wie die ganze Signa-Gruppe gearbeitet hat. Aber es ändert ja nichts an der Stadtentwicklung, die wir ja weiterhin brauchen. Und deswegen sagen wir, ist es für die Stadt, wir haben mehrere Interessen gleichzeitig. Wir wollen diese Stadtentwicklung zum Ergebnis bringen, mit einem markanten Gebäude an den Elbpuppen. Wir wollen aber andererseits nicht die offenen Rechnungen begreichen, die durch die Signa-Pleite entstanden.
Gut, Sie investieren jetzt aber 595 Millionen Euro.
Die offenen Rechnungen für die Pleite, das sind die wirtschaftlichen Schäden. Die müssen diejenigen tragen, die sie eingegangen sind. Wir sagen, wenn wir jetzt die Chance haben, für ein ganz anderes Projekt, nämlich für ein Naturkundemuseum, quasi ein fertiggestelltes Gebäude zu kaufen zu einem Preis, der günstig ist aus unserer Kalkulation heraus, dann ist das eine eigene Begründung dafür, dass wir sagen, das hat sich mit oder ohne die Signa-Pleite ist eine günstige Entwicklung. Und daran verhandeln wir jetzt gerade, ob es die neuen Investoren, die Benko-Gruppe ist raus, die Signa-Gruppe ist nicht mehr aktiv. Aber es gibt neue Interessenten und neue Investoren, und die machen jetzt einen Plan, bei dem wir gesagt haben, wenn ihr diesen Tower fertig baut, dann haben wir mit einem vereinbarten Preis ein Interesse, da unser Museum reinzubauen. Und darüber verhandeln wir jetzt. Das ist noch nicht ganz sicher, weil das sehr kompliziert ist, so etwas dann auch wirklich zu Ende zu planen.
Wie groß ist das Risiko noch, das Restrisiko?
Dass das Projekt
nichts wird?
Das Risiko ist noch nicht null. Sondern wir verhandeln noch. Wir hatten in der frühen Phase gesagt, wir veröffentlichen die Eckpunkte einer Vereinbarung. Und die Eckpunkte sind die Bedingungen, die wir als Stadt aus unserer Interessenslage heraus stellen für einen Kauf, einen Teilkauf dieses Towers. Und darüber wird doch verhandelt. Das ist sehr kompliziert und da wird es ja auch um hohe wirtschaftliche Risiken, die die Investoren tragen müssen. Und deswegen hoffe ich, dass es zu einem Ergebnis kommt. Aber es ist eben definitiv nicht so, das muss ich immer wieder betonen, dass wir irgendwelche alten Rechnungen begleichen, der Signa-Gruppe, sondern wir sagen, Signa-Pleite hin oder her, ein Tower, der gebaut wird und der einen Wert hat und in den wir ein Naturkundemuseum bauen können, dafür sind wir auch bereit, einen Preis zu zahlen, der dieses Projekt dann quasi vielleicht auch nochmal ermöglicht.
Die Opposition spricht trotzdem von Wortbruch, weil jetzt die Stadt mit Kapital reingeht.
Das kann man ja alles über einen ganz stumpfen Kamm scheren. Aber das ist natürlich nicht meine Aufgabe als Bürgermeister. Wir müssen ja komplexe Interessen zueinander bringen.
Und zum halber Torso hilft keinem weiter.
Und ein halber Torso ist stadtentwicklungspolitisch natürlich nicht in unserem Interesse. Aber das ist nicht der wesentliche Grund des Böffel, dass wir sagen, wir haben jetzt dieses Museumsidee, sondern unabhängig vom Elbtower haben wir eine Verpflichtung übernommen in einem Staatsvertrag, ein Gebäude für ein neues Naturkundemuseum zu erstellen. Und wenn man da eine nüchterne Rechnung macht, wird das recht teuer. Vor allem, wenn wir es getrennt, aber auf einem anderen Grundstück machen. Und dadurch hat sich in der wirtschaftlichen Betrachtung ergeben, die Elbtower-Variante, die ist, jedenfalls wenn man es zu ähnlichen Kriterien vergleicht mit anderen Projekten, die günstigste. Denn wenn wir einen eigenen Neubau machen, brauchen wir auch ein Grundstück, brauchen wir eine eigene Planung, ein eigenes Bauprojekt. Und das ist, wenn man das zu aktuellen Kosten kalkuliert, eine ziemlich teure Angelegenheit. Und deswegen ist dieser Variantenvergleich gemacht worden. Was würde ein qualitativ vergleichbares, eigenständiges Neubauprojekt der Stadt kosten? Und was würde es kosten, wenn ein von den privaten Investoren erstellter Tower teilweise von uns gekauft wird? Das ist der Vergleich. Und deswegen sage ich, diese ganze Elbtower-Problematik ist eine komplexe Interessenslage der Stadt, in der wir uns sehr rational und im Interesse Hamburgs bewegen. Das, was die Signa-Gruppe dort an Pleite verursacht hat, muss sie selber tragen. Alle Investoren, die Geld verloren haben, haben ihr Geld verloren und wir werden das nicht ausgleichen. Und das war auch eine frühe Ansage der Stadt, denn wir wurden ja aufgefordert, genau dazu offene Rechnung jetzt mal zu übernehmen.
Von den Investoren, ja.
Vom Kaufpreis etwas nachzulassen. Das waren die ersten Ideen und darauf musste es ja eine klare Ansage geben. Und deswegen haben wir bis heute keinen Cent des Kaufpreises wieder zurückgegeben. Wir haben ja einen nennenswerten Kaufpreis von über 100 Millionen für das Grundstück bekommen. Und den haben wir auch behalten. So, und deswegen würden wir jetzt, wenn der Tower fertiggestellt wird, einen Teil dieses Gebäudes zurückkaufen können, weil es einen echten Gegenwert für die Stadt hat und weil wir dadurch in dieser Interessenslage, die wir insgesamt zu vertreten haben, die bestmögliche Entscheidung für die Stadt treffen.
Wenn Sie den Tower noch eröffnen, diese bis 2030 gewählt, also, gibt es vorher was?
Ich bin ja nun bis 2030 erstmal im Amt und der Elbtower soll ja möglichst bald weitergebaut werden. Also das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass ich noch an der Eröffnung teilnehmen kann. Das ist aber nicht der maßgebliche Erwägungsgrund. Ich beteilige mich an vielen Überlegungen, auch wenn die Ergebnisse, zum Beispiel die Olympischen Spiele, dann erst in Zeiten erfolgen, zu denen ich voraussichtlich nicht mehr als Amtsinhaber da bin. Aber so ist halt Stadtentwicklung. Das sind dicke Bretter.
Aber vielleicht doch. Also es klingt so raus, wird auch bis 2040 Bürgermeister.
Wenn ich jetzt wie Herr Kretschmann in Baden-Württemberg mit 78 dann irgendwann in Ruhestand treten würde, dann wären es allerdings noch einige Jahre vor mir. Aber momentan blicken wir ja immer so auf die Wahlperioden und nun bin ich gerade 2025 neu gewählt worden für 5 Jahre. Das ist der Zeitraum, in dem die Olympischen Spiele jedenfalls nicht mehr sich realisieren würden. Trotzdem arbeiten wir engagiert daran, weil das ja etwas ist, was für die gesamte Stadt quasi als ein neues Kapitel der Stadtgeschichte eigentlich schreiben. Und da geht es nicht um die Amtszeiten einzelner Bürgermeister.
Wenn wir gerade über Jahre reden, das ist ja eine der großen Krux dieser Zeit, dass eigentlich alle Zeitpläne durch die Realität quasi über den Haufen geworfen werden. Ich kann mich erinnern, in Ihrer ersten Rede haben Sie auch erzählt, dass das AK Altona neu gebaut werden soll. Und damals hieß es dann so, ja, 2026, vielleicht 2027 könnte es fertig sein. Heute wissen wir, der Bau hat noch nicht mal angefangen. Alle Projekte verzögern sich. Ärgert das einen Bürgermeister?
Es sind nicht alle Projekte.
Aber viele. Ich kann Ihnen noch viele andere aufzählen.
Aber ich kann auch sehr viele aufzählen, die wirklich in Zeit und Kosten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel der Neubau der Schwimmoper. Ist mitten in der Bau- und in der Corona-Zeit ist dieses Gebäude im Zeit- und Kostenplan fertiggestellt worden. Wir haben reihenweise Schulprojekte, die im Zeit- und Kostenplan fertiggestellt worden sind. Wir haben Berufsschulen gebaut über viele Jahre, die wirklich vorbildlich sind.
Aber wenn es größer und komplexer wird, Haus der Erde, Bahnhof, Diebsteich, AK Altona, dann muss man immer schon ein paar Jahre quasi draufschlagen.
Gebäude, die fertiggestellt worden sind im Zeit- und Kostenplan.
Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen und einige sind jetzt angesprochen worden. Beim AK Altona ist das Thema, dass wir dieses AK Altona als Stadt gar nicht bauen, sondern dass das eine Verständigung oder eine Planung, eine gemeinsame Planung des Krankenhausbetreibers Asklepios mit der Stadt ist. Und dort sind wir nicht die einzigen Akteure, sondern das ist am Ende ein Projekt, das Asklepios umsetzt und bei dem wir nennenswerte Investitionszuschüsse zahlen. Deswegen sind wir mit drin und haben auch gesagt, wir wollen einen solchen Neubau. Aber auch der hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert. Wie gesagt, es war Corona-Zeit, es waren Vergabeprobleme. Es sind richtig auch Gerichtsentscheidungen getroffen worden, dass wir nicht weiterplanen durften. Mit anderen Worten, es gibt manchmal auch rechtsstaatliche Gründe, weswegen Projekte nicht so umgesetzt werden in dem Zeitplan, in dem sie ursprünglich mal geplant waren. Aber in vielen Fällen ist das wirklich. Und wir haben auch viele Projekte wirklich im Kostenrahmen fertiggestellt. Es gibt immer wieder so Fälle, wenn wir gerade darüber reden. Das Abendblatt hat ja getitelt, dass die S4 900 Millionen Euro teurer wird. Und das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben eine Kostenplanung gemacht und eine Kostenberechnung von 1,8 Milliarden für die S4. Und bisher sind doch keine Kostensteigerungen eingetreten. Das könnte noch kommen, das weiß ich gar nicht. Die Deutsche Bahn ist da jetzt an vielen Themen dran gleichzeitig. Aber bisher sind das diese 1,8 Milliarden, die wir von vornherein mit dem Bund und mit der Deutschen Bahn und mit dem Land Schleswig-Holstein als Kostenberechnung auf den Tisch gelegt haben. Es gab viel frühere Vorplanungsphasen. Dort sind mal Beträge von 900 Millionen als gar nicht als Kostenberechnung, sondern als Größenordnung für die Vorplanungsphase genannt worden. Aber das war eine Phase einer Vorplanung, in der viele Kostenbestandteile noch gar nicht berechnet werden konnten, weil es ja noch gar keine Planung gab. Und insofern muss man hier immer in jedem Projekt mal genau gucken, was ist wirklich der Planungsstand gewesen und wie hat es dann Kostensteigerungen gegeben. Das war bei der Elbphilharmonie signifikant, deswegen haben wir uns alle darüber geärgert. Aber das ist in vielen Projekten eben nicht eingetreten und deswegen sage ich, die Stadt kann bauen. Auch Private können bauen, aber auch bei Privaten geht es oft schief. Nehmen wir mal das neue Zentrum dort in der Hafen City, das Westfield-Quartier.
Auch das hat sich verzögert.
Hat sich massiv verzögert. Ist viel, weil es technisch komplex gewesen ist, unter privater Regie natürlich teurer geworden. Das ist sehr bedauerlich für die Investoren. Wir haben als Hamburg, als Stadt nichts an Schaden davon getragen. Wir haben die Baugenehmigung, die Planung mit unterstützt. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht oft nicht davon abhängt, baut die Stadt oder baut ein Privater. Sondern bestimmte Effekte, Kostensteigerungen, Baukostenentwicklung, Finanzierungsbedingungen und auch technische Probleme, die treten immer mal auf. Und deswegen ist es mir zu einfach zu sagen, der Staat kann nicht bauen, aber Privaten können es. Und umgekehrt gilt es auch nicht unbedingt. Natürlich können auch Private manchmal Probleme haben und aber auch wirklich im Kostenplan bleiben. Und so ist es bei der Stadt auch.
Gibt es ein Projekt, abschließend gefragt, auf das Sie sich besonders freuen, auf dessen Fertigstellung?
Naja, wenn jetzt die Oper zum Beispiel fertig werden würde, ich glaube, das wird schon eine faszinierende Sache. Das wird so sein, wie mit der Elbphilharmonie. Zu Anfang gibt es Stirnrunzeln. Und so nach dem Motto, brauchen wir das jetzt? Wir haben doch schon eine Oper. Aber diese Überlegungen sind halt nur sehr kurzsichtig, weil die bisherige Oper, die kann so nicht bleiben. Die muss mit einem enormen Aufwand saniert werden, und eignet sich in dieser Form für einen modernen Opernbetrieb nicht mehr. Und deswegen ist ein Neubau für den Opernbetrieb, für die Operngesellschaft eine Riesenchance. Und so wie wir es jetzt gerade sozusagen einbauen in die Planung der Hafen City, ist es nochmal richtig, neben der Elbphilharmonie ein zweiter, ja, wenn man so sagen, wirklich ein großartiger zweite Perle der Kulturnation Deutschlands, so wie das der Bundespräsident der Elbphilharmonie zugeschrieben hat. Das hat den Charakter wirklich eines großartigen Jahrhundertprojekts und wird uns noch gestiftet, jedenfalls in dem wesentlichen Anteil des Gebäudes. Die Herrichtung des Grundstücks und der Spacements müssen wir als Stadt schon geben, das haben wir vereinbart. Aber das ist natürlich eine großartige Sache, dass dort ein Mäzen sagt, ich stifte diese Oper. Und dieses Geschenk haben wir natürlich gerne angenommen, wenn es sich jetzt weiter so entwickelt in der Planung. Wird es ein großartiger Ort für die Kultur, für die Opernkultur, aber eben auch für die Stadt insgesamt. Wir haben schon an der Architektur erlebt, so wie die Architektur dort präsentiert wurde, dass viele gesagt haben, ja, das sieht ja echt interessant aus. Da habe ich dann später bestimmt auch mal Lust hinzugehen. Also unabhängig von der Frage, ob ich jetzt eine Opern- oder Ballettvorstellung besuche, wird das ein Ort, so wie die Elbphilharmonie, die ja auch ein Anziehungspunkt für Tourismus ist, einfach weil man von dieser Plaza einen wunderbaren Blick auf den Hafen hat und auf die innere Stadt. Mit anderen Worten, solche Orte mit solchen Gebäuden sind wirklich Jahrhundertprojekte, die, wenn sie fertig sind, die ganze Welt faszinieren.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herr Bürgermeister, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben allein an den Projekten gesehen, wir haben jetzt ein bisschen überzogen, dass Hamburg extrem viel baut und dass es, glaube ich, auch viele Gründe gibt, Sie nochmal einzuladen, vielleicht zur Eröffnung dann des Elbtowers. Vielen Dank.
Ja, wollen wir mal sehen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.